Heute unser Thema klare und prägnante Kommunikation für Technikexpertinnen, Souveränität im hybriden Arbeitsalltag. Wie seid ihr bei der Themenkonstellation aufgestellt? Bei uns ist das relativ üblich geworden, mittlerweile auch hybrid und verteilt auf verschiedene Standorte und Locations zu kommunizieren. Nichtsdestotrotz habe ich mir Unterstützung eingeladen. Bei mir ist heute zu Gast Adriane Schmidt und ich freue mich auf eine neue Folge Nubo Radio. Und los geht's.
Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Mein Name ist Markus, ich bin heute euer Host und ich bin nicht alleine. Hallo Adriane, herzlich willkommen bei uns.
Hallo Markus.
Schön, dass du da bist. Vielleicht zuallererst einmal kurz deine Vorstellung. Du bist Gründerin, Inhaberin der Akademie für Souveränität. Was machst du? Wer bist du? Wo kommst du her? Ich freue mich, dass du da bist.
Danke dir. Ja, ich bin die Adriane. Ich bin Kommunikationswissenschaftlerin, ich bin Stimmtrainerin und ich bin jemand, der keine Lust mehr hat auf Wischiwaschi-Kommunikation. Stellt euch mal vor, ihr seid in verschiedenen Räumen unterwegs. Es können Meetings sein, es kann eine Präsentation sein. Und wie oft haben wir da Expertinnen und Experten sitzen, die super viel zu sagen haben, die echt eine Kompetenz haben, aber die sich entweder nicht trauen, den Mund aufzumachen, die, wenn sie was sagen, eher relativieren, also sowas sagen wie, hey, ich habe da mal vielleicht eine Idee, die passen könnte. Oder aber die, wenn sie dann was aussprechen, sich so in Details verlieren oder so komplex sprechen, dass sie am Ende keiner mehr versteht. Und genau das, dafür brenne ich, das möchte ich ändern, dass Expertinnen und Experten, genauso wie Führungskräfte aus Unternehmen, eine Stimme bekommen, dass sie ausdrucksstark ihre Ideen präsentieren können und dass sie, wenn sie mal Gegenwind bekommen, dem auch standhalten können und ihre Interessen vertreten können.
Das klingt sehr, sehr spannend und nach einem sehr abwechslungsreichen Berufsalltag, den du da so hast. Und ich muss auch zuallererst mal, ihr seht das jetzt leider alle nicht, die ihr zuhört, aber Adriane ist wirklich, glaube ich, the most professional one, was ihren Hintergrund angeht. Ich glaube, ich hatte noch nie jemanden bei Nubo Radio zu Gast, der einen echten, so guten Hintergrund hat wie du.
Ja, also, danke dir. Wunderbar, dass es so ankommt.
Vielleicht auch so als Überbrückungspunkt, ist das auch was im hybriden Alltag auch mit dazugehört, einen Hintergrund zu haben für meine Aussagekraft?
Ja, auf jeden Fall. Das heißt, wenn ich einen entsprechenden Hintergrund habe und du siehst auch, ich stehe, auch wenn wir jetzt im Podcast-Gespräch sind, weil ich alleine über das Stehen eine ganz andere Präsenz habe. Ich kann anders sprechen, die Stimme klingt anders. Und wenn das natürlich noch optisch auch passt, ja, in einem Hintergrund eingebettet ist, der irgendwie stimmig ist, ja, der nicht so stark ablenkt von der Person, dann hat das natürlich einen super Einfluss auch auf die Wirkung.
Ich finde ja, was heißt für dich klare und prägnante Kommunikation an der Stelle? Was ist das Tüpfelchen auf dem I sozusagen?
Also ich finde, dass das ja zwei Facetten hat. Ja. Klare Kommunikation ist für mich zum einen, mich kurz zu fassen, kurze, prägnante Sätze, es so zu formulieren, dass mich mein Gegenüber auch versteht, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat ja Klarheit auch was, der Ausdruck von Haltung, von ich sage, was ich will oder ich sage auch, was ich nicht will. Ja, Stichwort Grenzen setzen, Nein sagen. Das heißt, diese zwei Facetten hat das Thema Klarheit. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Feld, immer wieder zwischen diesen beiden Polen hin und her zu wechseln. Ja, auf der einen Seite zu gucken, was braucht denn jetzt mein Gegenüber? Wie kurz und präzise muss ich es ausdrücken? Oder vielleicht auch, wie viel braucht es noch, damit mein Gegenüber mich wirklich versteht? Und auf der anderen Seite eben dieses klare Kante zeigen, Haltung zeigen und damit eben auch nach draußen zu gehen mit der eigenen Haltung und Meinung.
Wenn ich mir jetzt besonders schwer tue, klare Kante zu zeigen, weil ich Angst habe, der Gegenüber, also ich sag mal, wir alle haben ja das Problem, dass wir vielleicht jetzt nicht so gerne dem Gegenüber auf die Füße treten. Also ich mache das ja ziemlich gerne, ich bin auch ziemlich nervig, wie man weiß, wenn man mit mir zusammenarbeitet. Aber jetzt bin ich vielleicht eher introvertiert und tue mir damit ein bisschen schwer. Was hast du denn für Tipps, dass das mir besser gelingt?
Also eine Motivation kann sein, dass wenn ich meine Meinung sage, wenn ich vielleicht auch mal unbequem bin, dass ich damit ja letztlich auch eine Verbindung schaffen kann zu anderen Menschen, die ähnlich denken. Wenn ich eine Meinung oder eine Haltung immer wieder zurückhalte und mich anpasse an das, was schon im Raum steht, dann wissen ja auch andere Menschen im Raum gar nicht, wie ich zu den Dingen stehe. Und vielleicht gibt es ja jemanden, der ähnlich denkt wie ich. Und wenn ich das dann ausspreche, kann ich damit ja auch eine Verbindung herstellen und mit demjenigen auch in eine Beziehung treten.
Ich finde, das ist, also wir haben das immer wieder in Workshop-Situationen, dass die Leute halt genauso dieses, ich finde, jemand, der keine klare Haltung bezieht, vielleicht an der Stelle auch so ein bisschen wie dieses besagte Fähnchen im Wind.
Ja.
Ja, das sehr oft rüberkommt, was ich echt schade finde. Also wir haben das ganz oft bei IT-Lern, muss man leider wirklich sagen. Experten auf ihrem Gebiet, aber nicht super durchsetzungsstark, häufig nicht super durchsetzungsstark, was ihre Meinung angeht.
Ja.
Leider.
Ja. Was denkst du, woran liegt das?
Ich würde es jetzt mal charmant das Kellerkind-Syndrom nennen. Ja. Ich glaube schon, dass viele in die Spalte introvertiert fallen. Und ich habe die letzte Zeit so ein bisschen das Gefühl, sehr häufig, es ist dieses eine Extrem, also es gibt diese zwei Extremtypen im IT-Umfeld zumindest sehr viel, würde ich behaupten. Die einen, die so gar nichts sagen und eigentlich für sich alleine in ihrer dunklen Kammer sein wollen und auch, ich kriege gesagt, konfiguriert das und die fantastisch sind in der Expertise und fantastisch in der technischen Umsetzung, aber jetzt nicht super, oder ich nenne sie mal, das sind die Möglichmacher, ja. Ich komme mit meinem Wunsch und sie setzen ihn einfach um, aber sie sagen mir keine Grenzen. Und ich habe die andere Seite, die zum Endkunden dermaßen aggressiv, würde ich fast sagen, und stimmungsvoll Nein sagen kann, wo man dann auch so denkt, so das Mühe an Feingefühl wäre total fantastisch. Also voll gut, dass du Nein sagst, weil wir machen das so nicht, aber nicht auf die Art und Weise, mein Lieber. Und das finde ich gerade sehr interessant in der Mischung. Und das ist was mir häufiger aufgefallen ist die letzte Zeit. Also dieses Mittelfeld ist nicht so richtig anwesend, meine Wahrnehmung.
Ja, spannend. Und du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich, dass viele auch glauben, wenn sie klar sind, dass sie vielleicht auch irgendwie unfreundlich sind oder nicht so wertschätzend. Und ich bin aber der Meinung, es geht beides. Du kannst sehr klar sein und du kannst es trotzdem so formulieren, dass du die andere Person nicht verletzt oder nicht so aggressiv bist, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Und da macht irgendwie auch der Ton die Musik. Ja, und das geht beides. Du kannst einerseits klar sein, auf der anderen Seite auch wertschätzend. Das geht beides Hand in Hand. Und ich finde sogar, wenn du Dinge nach draußen gibst, Dinge, die du willst oder die du nicht willst. Dein Gegenüber kann dich ganz anders einschätzen. Ja? Der hat das Geschenk, ich verstehe, was ich jetzt in dem Moment von ihm will oder von ihr, ja, anstatt ihn oder sie die ganze Zeit so im Unklaren zu lassen. Ja, das könnte vielleicht mal, wenn wir das und das noch anpassen, anstatt gleich zu sagen, nee, es ist nicht umsetzbar. Ja, dann weiß die Person sofort, woran ist sie. Und diese Klarheit ist, finde ich, auch ein Geschenk für jemanden, weil dann weiß derjenige oder diejenige auch, woran er oder sie ist.
Ja. Ich hatte einen Kunden mal gehabt, das ist schon lange her. Da habe ich immer gesagt, das geht nicht. Im ersten Durchgang. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe so lange rumgefummelt, bis es ging. Und dann habe ich irgendwann gesagt, zu irgendeiner Anforderung, das ist 14 oder 15 Jahre her, das geht so nicht. Das funktioniert nicht, wie ihr euch das vorstellt. Und dann habe ich gesagt, komm, ja, sag du nur, das geht jetzt nicht, aber im Nachhinein findest du dann sowieso wieder irgendeine Lösung oder ein Workaround, wie es dann doch funktioniert. Ich meine, ihr dürft euch da nicht drauf verlassen. Also die aktuelle Aussage ist, das ist eine technische Limitation. Es geht einfach nicht. Also ich bin natürlich bemüht, was zu finden, aber verlasst euch da bitte nicht so drauf. Und das ist auch diese Erwartungshaltung, die du dann irgendwann setzt, ist auch schwierig mit umzugehen, finde ich, an ein paar Punkten.
Ja.
Würdest du sagen, das ist ein Fehler in der Kommunikation?
Wenn du direkt sagst, dass was nicht geht? Oder was meinst du?
Ja, statt direkt Nein zu sagen, vielleicht zu sagen, ich schaue es mir an.
Also, du hast es ja so beschrieben, dass du den gegenwärtigen Stand beschreibst, ne? Wie es jetzt gerade ist. Ich meine, vielleicht kannst du es noch konkretisieren, dass du nicht einfach nur sagst, das geht nicht, sondern bis jetzt hat es die Funktionalität, du prüfst, ob noch was anderes möglich ist, aber du kannst es nicht versprechen. Ja, das heißt, dass du gar nicht erst die Erwartungshaltung schürst, hey, irgendwann ist alles möglich. Und gleichzeitig lernen natürlich Leute, ne? Wenn du erst Nein sagst und dann aber doch was möglich machst, dann ist das natürlich ein Lernfeld, wo Menschen merken, oh ja, das sagt jetzt einfach nur so, das geht nicht und da kommt schon auf jeden Fall was. Ja, also wenn du dann schon sagst, es geht nicht, dann vielleicht kannst du schon am Anfang sagen, ja, ich mache alles möglich, ihr wisst ja, ich finde meistens eine Lösung, aber momentan geht es noch nicht. Ja, dass die Erwartungshaltung einfach noch ein bisschen geklärter ist. Ja.
Man lernt ja aus seinen Fehlern, also im besten Fall. Ist mir seitdem auch nicht mehr so häufig passiert, muss ich gestehen. Was für Fehler begegnen dir so am häufigsten, wenn Expertinnen kommunizieren?
Ja, ich finde, die häufigsten Fehler sind, dass sie sich in Details verlieren und meistens auch mit Details starten, anstatt überhaupt erstmal das Übergreifende zu sagen, worum geht es eigentlich? Was ist die Kernbotschaft? Was will ich von dir, liebes Gegenüber?
Ja, zielgruppengerechte Kommunikation auch.
Genau, weil sie halt sehr stark, und das ist ja das, was Experten und Expertinnen ausmacht, die sind halt unheimlich stark im Thema drin, mit ganz vielen Details und viel auch prozessorientiert und strukturiert. Ja? Das heißt, sie gehen gerne von der Vergangenheit in die Zukunft und machen das eins nach dem anderen. Und das Gegenüber bräuchte aber oft auch erstmal eine Einordnung. Warum soll ich da jetzt zuhören? Was ist mein Mehrwert? Warum sagst du mir das jetzt? Warum erklärst du mir all diese Details? Ja, die Details dürfen natürlich auch da sein, dürfen kommen. Aber da wäre immer meine Empfehlung, erstmal mit diesem übergreifenden Ergebnis, warum erzähle ich dir das jetzt eigentlich, anzufangen, bevor ich in verschiedene Details gehe und da noch die ein oder andere Hintergrundinformation liefere. Mhm. Und was mir auch immer wieder auffällt, ist diese, ich nenne sie gerne intellektuelle Arroganz, von Experten und Expertinnen, die halt natürlich sehr stark in ihrem Thema drin sind und dann sich wundern, hä, warum weiß das jetzt das Gegenüber nicht? Ja, und dann irgendwie nach einer Zeit so komplex formulieren, dass das Gegenüber gar nicht mehr die Chance hat, eigentlich zu folgen. Ja, und über dieses, ich bin immer stärker drin und dieses, der muss das doch eigentlich wissen, kriege ich irgendwann so eine intellektuelle Arroganz, dass ich gar nicht mehr auf eine einfache Art formuliere und dann verliere ich meine Zuhörenden. Und die sagen dann auch, naja, gut, habe ich jetzt keine Lust mehr zuzuhören. Oder die unterbrechen. Ja, das ist so der Klassiker, der dann passiert, wenn die Leute nicht mehr folgen können, sie unterbrechen. Und dann ist natürlich so ein Experte oder Expertin manchmal auch persönlich angegriffen, hey, ich habe doch meine ganzen Details, lass sie mich doch erstmal erzählen. Und das Gegenüber ist aber auf einem ganz anderen Stand unterwegs.
Mhm. Ja, ich finde, das kommt auch gerade in den Schulungskonstellationen. Also man selbst muss sich ja, da wird ja auch ein bisschen betriebsblind manchmal.
Ja.
Und sich dann einfach wieder zusammenzureißen. Und da finde ich gerade, jetzt wechseln wir gerade so ein bisschen die Ebene, glaube ich, aber ich passe auf, dass wir zurückkommen. ich finde gerade, wenn ich Kommunikation erstelle aktuell, das Gegenprüfen mit einer KI zum Beispiel, zu sagen, aus Sicht eines Anwenders, wie würdest du es strukturieren? Würdest du das verstehen? Und da diese Brücke einfach zu schlagen. Also natürlich schreibe meinen Artikel selbst, ich erstelle meine Schulung selbst an der Stelle. Ja. Aber dieses Checking vorzunehmen, weil man eben doch mit der Zeit, also bei mir ist es jetzt zum Beispiel diese ganzen Microsoft 365-Themen, ich mache das jetzt seit 16 Jahren.
Ja.
Du bist bei manchen Sachen einfach Wording oder so vollkommen, das ist eine Selbstverständlichkeit von mich, dass ich weiß, wenn ich von der SharePoint-Site rede, dass die hinter einem Team in Teams steht und das miteinander verknüpft ist und die Berechtigungen über eine Microsoft-Group laufen, ist gar kein Thema, ja, aber für jemanden, der neu damit ist, klar, du fängst an und erklärst das, aber du hast trotzdem den Fokus, also du musst wirklich aufpassen. Und ich glaube, das ist was viele sehr schnell vergessen. Wer ist eigentlich meine Zielgruppe und auf welchem Level sind die?
Genau. Wo stehen die gerade? Ne? Anstatt zu sagen, hey, ich erzähle es einfach, wie ich jetzt der Meinung bin, dass es gut klingt oder auch kompetent klingt. Es ist auch oft so ein Thema. Ich erzähle viel, damit ich kompetent wirke. Möglichst viele Details, möglichst viele Fachbegriffe, möglichst viele Substantivierungen. Das ist auch so ein Favorite, der mir immer wieder begegnet. Anstatt es in kurzen Sätzen und aktiv mit Verben zu formulieren, möglichst viele Substantivierungen, damit es hochtrabend klingt. Und das ist natürlich was das Gegenüber irgendwann gar nicht mehr abholen kann. Ja? Dass das Hirn kann gar nicht so viel dieser Substantivierungen oder ich nenne es gerne Behördendeutsch verarbeiten und schaltet dann eben auch ab. Ja? Und
das oh, es ist gibt dann auch noch das, Microsoft-Deutsch. Kennst du das? Das ist das, nee? Das Wunderland der Abkürzungen.
Ah, ja, okay.
Ja, die andere. Auch richtig schön. Ja, ja,
ja. Das andere Extrem, ja.
Wo würdest du denn die Grenze ziehen und sagen, gute Kommunikation versus klare Kommunikation? Also was spielt dabei so eine Rolle?
Ja, gut heißt für mich ja noch gar nicht unbedingt klar. Gut kann sein, ich formuliere das wertschätzend, ich formuliere das vielleicht freundlich, ich gucke, dass das mein Gegenüber einigermaßen versteht. Das heißt noch nicht unbedingt klar. Ja, also für mich ist klar wirklich dieses, ich drücke direkt aus, was will ich nicht, ja, und was kann ich nicht und wirklich mit einer klaren Haltung. Das ist für mich die Klarheit und natürlich kann beides zusammenkommen, gut und klar, wobei gut noch nicht unbedingt klar sein muss für mich. Also ich ziehe da noch eine Grenze zwischen beidem.
Ich finde auch, dass du ich finde es super krass, dass sich viele auch schwer tun. Ich finde Kommunikation oder vielleicht jetzt auch, ich weiß nicht, ob es in gut oder in klar gehört gerade, aber durch die Einordnung hilfst du mir gleich, dass sich viele super schwer tun, regelmäßig zu kommunizieren. Also Ich finde das super interessant. Also für mich ist es ganz normal, wenn ich irgendwas tue mittlerweile, egal ob das bei uns intern oder beim Kunden ist, ich mache ein Posting in Teams und schreibe 3-4 Zeilen dazu und verlinke vielleicht noch 1 oder 2 Dateien, je nachdem. Und halte es so fest. Und es kann auch sein, wenn ich dann nur mal kurz dran gearbeitet habe, dass ich irgendwie nur eine Zeile unten drunter schreibe, ein kurzes Update-Posting. Genauso, wenn wir in der Community kommunizieren, einfach einen kurzen Stand reinbringen und kurz das nochmal aufzugreifen. Und dafür ganz oft aus den IT-Abteilungen, ja, das ist doch unnötig. Das interessiert doch niemanden.
Ja.
Und du denkst ja dann, ja, aber das ist so im Sinne der Transparenz und der Klarheit eigentlich meine Aussage und dem, was wir gesagt haben. Wir werden das. Und das ist auch was ich finde, was viele IT-Abteilungen ausbaufähig gut machen, ist dieses, wir kommunizieren, was wir eigentlich tun und was für eine Auswirkung das hat. Weil also Beispiel ist auch, wir haben viele Kundenrechner. Du kriegst keinen Hinweis darauf, dass sich da jetzt ein Update versteckt. Also ich meine, es ist okay, dass mein Rechner sich aktualisiert, wenn der morgens hochfährt. Aber wenn der Rechner ein Windows 10 auf Windows 11 Update macht, dann wäre es schon super zu wissen, dass ich jetzt 1,5 bis 2 Stunden nicht arbeitsfähig bin, weil dieser Rechner sich jetzt aktualisiert. Also das finde ich ist schon was, was man mal ankündigen könnte.
Das wäre wünschenswert.
Macht nicht jeder. Macht tatsächlich nicht jeder. Und da denkst du dir, also das ist, ich weiß nicht, es wird weniger. Also auch da, auch die Investition der Zeit und zu sagen, ich kommuniziere überhaupt oder wo wir auch ganz oft ja mit dabei sind, sind dann Champions-Netzwerke und solche Sachen aufzubauen, die einfach die Botschaft weitertragen. Aber diese Klarheit zu schaffen, unabhängig jetzt mal vom Format und auch zu sagen, das ist jetzt vielleicht nicht perfekt, aber ich starte einfach mal damit. Ich finde, damit tun sich viele auch schwer, so meine Wahrnehmung.
Ja, mir kommt gerade der Impuls, während du so sprichst, viele glauben ja, Sie wissen, was andere denken und auf welchem Stand sie sind. Ja, und oft ist es nicht so. Ja, also weil wir selber ja in unserem Universum unterwegs sind. Und da kann ich merke das auch, wenn ich mit Menschen sehr nah zusammenarbeite. Es ist trotzdem sinnvoll, an der einen oder anderen Stelle nochmal was zu kommunizieren oder was nachzufragen. Wie siehst du das? Wie blickst du auf die Dinge? Ja, weil immer wieder noch neue Sachen kommen. Das heißt, wir sind gar nicht in der Lage, alles immer einschätzen zu können. Wir glauben das aber. Und deswegen können wir auch vorschnell diese Einschätzung vornehmen. Ja, das braucht man nicht, ist doch unnötig, ist doch selbstverständlich, brauchen wir nicht nochmal aussprechen. Und da sage ich gerne lieber einmal mehr nochmal aussprechen, damit ich sicher sein kann oder sicher bin ich ja nie, aber sicherer sein kann, dass das, was mich bewegt oder was gerade wichtig ist, ja auch in deinem Fall diese Themen, wenn es um ein Update geht, dass es wirklich auch ankommt beim Gegenüber.
Ich finde auch, also die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, lieber eine für so wichtige Sachen lieber eine Kommunikation zu viel. Wobei zu viel gibt es eigentlich nicht, weil wir haben auch schon Migrationsprojekte gehabt, da haben wir wirklich über alle Kanäle hinweg 12, 13, 14 Mal kommuniziert und nach 9 Monaten kam dann, ach ja, ich kam jetzt erst dazu, meine E-Mails zu lesen, ist das denn
Oh,
noch
auch spannend.
aktuell? Und du denkst dir so, Projekt ist abgeschlossen, also weiß nicht, wo du gesteckt hast die letzten Wochen und Monate, aber wir sind
Irgendwie
durch.
scheint es ja funktioniert zu haben.
Irgendwie scheint es funktioniert zu haben, ja. Hast du eine konkrete Übung für uns, die ich sofort mitnehmen kann oder die der Hörer sofort mitnehmen kann, um alles auf den Punkt zu bringen?
Ja, ich habe mehrere. Ich starte mal mit einer ganz, ganz effektiven, die funktioniert in meinen Trainings immer sehr, sehr gut. Erzähl es doch mal so, wie wenn du es einem 10-Jährigen erklären würdest. So, und das ist total erstaunlich, was da passiert. Menschen formulieren auf einmal total kurze Sätze. Sie suchen nach Alltagsbeispielen, ja, nach irgendwas, wo sie andocken können. Sie werden auf einmal viel bildlicher, sie werden emotionaler. Und ich habe mich immer gefragt, was passiert da? Und irgendwie scheint in den Köpfen der Menschen zu sein, wenn ich mit Kindern spreche, dann darf ich das einfach machen, dann muss ich es vielleicht sogar einfach machen, dann darf ich in Bildern sprechen, in Vergleichen. Und ab irgendeinem Punkt hört es irgendwie auf. Da sagen wir, nee, jetzt muss es professionell sein, jetzt müssen wir es richtig kompliziert machen. Ja. Und da mal drauf zurückzugehen und sich wirklich die Zeit zu nehmen, man muss es ja dann nicht exakt so an den Kollegen oder die Kollegin formulieren. Und gleichzeitig merkst du, hey, ich formuliere Dinge viel, viel einfacher, wenn ich so die Vorstellung habe, das für einen 10-Jährigen zu formulieren.
Ich finde auch, Kommunikation sollte Spaß machen für beide Seiten.
Ja.
Also ich finde, wir haben ein Projekt, da haben wir praktisch als Key-User-Netzwerk die Guardians aufgebaut. Die Marion Kleiss war dazu mal bei uns im Podcast, so als Einschub vielleicht mal. Mhm. Und das Modell wurde auch sehr belächelt, aber das ist ein wirklich durchgezogenes Branding und das macht schon auch Spaß. Also ich meine, es sieht gut aus, es fühlt sich gut an, es ist manchmal ein bisschen, der ein oder andere hat gefragt, also ein bisschen kitschig. Wir haben auch Rückfragen gekriegt, ob wir jetzt eine Kooperation mit jemandem geschlossen hätten. Also, aber das Branding an und für sich, also die Leute sprechen drüber und die Leute freuen sich auch drüber, wenn es einfach diesen Wiedererkennungswert haben und sagen, es ist mal was anderes als dieses, wir sind immer nur auf einer weißen PowerPoint-Folie, es sind drei Sätze drauf und irgendwie, also das ist einfach was emotional gewinnt.
Ja, und Menschen merken sich auch Dinge leichter, wenn sie mit Emotionen verknüpft sind. Ja? Mhm. Am leichtesten, wenn es mit negativen Emotionen verknüpft ist. Also da ist unser Hirn noch so auf Negatives getrimmt, aber es funktioniert auch mit Positiven. Das heißt, es macht schon Sinn, sich da die ein oder andere Vorbereitungsarbeit zu machen, mal zu überlegen, wie kann ich denn mein Thema so an die andere Person bringen, dass die Spaß dabei hat, zuzuhören, ja, und dass die irgendwas dabei empfindet. Ja, jetzt würdest du vielleicht oder irgendwer anders aus dem Technikbereich kommen, erlebe ich oft, mein Thema ist so unsexy, das geht gar nicht, dass ich da irgendwie was Bildliches, Attraktives oder so draus mache. Und ich sage immer, das geht alles. Also du kannst jedes Thema einfach ansprechen und du kannst immer irgendeinen Vergleich oder irgendwas Emotionales finden, ja, um das den anderen Personen irgendwie schmackhaft zu machen. Mhm. Und darum geht es letztlich in der Kommunikation. Ja, nicht einfach das runterzubeten, wie es mir gerade in den Sinn kommt und wie ich es auch verstehe, sondern zu gucken, was habe ich denn eigentlich auch für eine Persönlichkeit gegenüber? Ist das vielleicht jemand, der gerne auch in Emotionen, in Storytelling, in Kreativität ist? Ja, oder ist das jemand, der super analytisch ist und alles wirklich sehr strukturiert braucht? Und selbst der freut sich über Klarheit. Ja, und über am Anfang erstmal irgendwas, was den catcht, warum er eigentlich zuhören soll.
Ich finde, das ist so. Ja, weiß ich nicht. Also ich finde ja gerade diese KI-Schwämme so ein bisschen. Ich nutze das auch gerne, wie gesagt, zu Korrekturlesen oder auch das, wo du eben gesagt hast, mit dem für den 10-Jährigen. So lasse ich mir Dinge, die ich nicht verstehe, erklären. Von der KI, also ich sage, dann erklär es mir so, als wäre ich ein Kindergartenkind. Funktioniert fantastisch. Aber weißt du, ich finde gerade, wir lassen von der KI Kommunikation schreiben, die dann von einer anderen Person mit KI gelesen und zusammengefasst wird. Ist das nicht ein bisschen paradox? Mhm. Mhm. Also Ist das nicht, also wäre es nicht sinnvoller, man schreibt einfach als Mensch die Kommunikation, klar, man challenge die vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit der KI, aber man schreibt sie als Mensch und spricht einen Menschen damit an, also
ja.
Wäre das nicht sinnvoller?
Challengest du mich gerade?
Nein, nein, ich bin gerade philosophisch geworden, glaube ich.
Ah ja, okay. Also, ich finde, dass die KI schon gut challengen kann, dich nochmal fragen kann und dich auf andere Gedanken bringt, dir Inspirationen gibt. Letztlich, wenn ich jetzt so gucke, wie kommuniziere ich, wie schreibe ich E-Mails, wie poste ich auch, also ich bin ja sehr stark auch auf LinkedIn unterwegs, ich schreibe das alles selber. Ja, weil ich merke das auch, wenn ich andere Posts lese oder andere Kommentare. Da gibt es so spezielle Redewendungen, die irgendwas meistern, Kommunikation meistern, ja, oder irgendwie sowas, wo du schon merkst, das kommt von der KI, ja, und das ist, also mich persönlich spricht das jetzt nicht so an, weil es mich nicht so berührt in dem Moment. Und wenn jemand konkret seine Haltung zeigt, wenn er das auch in seinen Worten formuliert, dann spricht mich das mehr an. Gleichzeitig weiß ich ja, dass du KI auch so optimieren kannst, dass es deine Sprache auch irgendwann bis zu einem gewissen Grade spricht. Ja, also da gibt es ja viele Optimierungsmöglichkeiten. Das heißt, ich bin jetzt kein Gegner davon, ja, das zu nutzen. Grundsätzlich sage ich aber, versuch's doch auch selber, versuch selber zu berühren, versuch selber zu gucken, wie spricht deine Zielgruppe? Ja, sprich mit der. Guck, wie formuliert die Dinge, welche Fragen stellt sie, wie kannst du darauf bestmöglich noch eingehen? Ja, und dann hast du eine gute Kommunikation, die andere Person auch anspricht.
Ja. Ja. Ich sehe das ähnlich wie du. Also ich schreibe auch, ich habe am Anfang sehr viel benutzt und ich schreibe mittlerweile sehr viel wieder selbst.
Ah ja.
Weil ich, also ich finde, mir fehlt diese, ja, ich finde diese, auch mit Optimierung und keine Ahnung, mir fehlt diese persönliche Komponente irgendwie und es strukturiert nach wie vor einfach nicht.
Ja.
Wie ich das sehe, also mein Zwillingsbruder macht sich immer lustig drüber, dass man genau sieht, wenn ich eine E-Mail geschrieben habe, weil ich bin ich habe eine Anrede, dann stelle ich das Thema klar und dann sind bei mir immer Überschriften in der E-Mail mit Bullet Points unten drunter.
Ja. Mhm.
Fast immer.
Ja.
Und das macht er einfach nicht so. Und er meinte auch, am Anfang hat er auch gemeint, ja, man sieht immer, wenn du mir was schreibst oder wenn du die hast optimieren lassen, weil die ist nicht so strukturiert, wie du das tun würdest. Und
ach, das ist ja auch spannend.
Gedacht, ja, das ist so, weiß ich nicht. Also bin ich nicht so, brauche ich nicht so.
Ja.
Ist was, wo ich mittlerweile sage, also ich schreibe ganz selten, also ich schreibe vor auf jeden Fall. Ich lasse es gerne auch nochmal grammatikalisch prüfen und Rechtschreibung und sowas. Mhm. Alles gut, finde ich in Ordnung. Auch so Sachen wie, was fehlt denn aus Sicht eines Anwenders, finde ich auch gut.
Ja.
Auch mal einen einzelnen Absatz oder sowas zu übernehmen. Aber so einen ganzen Artikel einfach nur auf Basis von einem Prompt finde ich schwierig.
Ja, Ito.
Ja.
Mir fällt gerade noch eine... Ja, sag du.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, glaube ich.
Ja, ist auch nicht deswegen, so schlimm. Ich wollte gerade überlenken. Mir fällt noch eine Übung ein oder so ein Quick Win, den man machen kann. Ich habe mal ein Beispiel für so Substantivierungen mitgebracht, also dieses Behördendeutsch, was ich so meine, letztens gehabt in einem Meeting. Ich sehe die gute Aufbereitung der Datenlage, aus der ich jedoch nach meinen Bewertungskriterien eine negative Ableitung bezüglich der Umsetzung ziehen muss. Das meine ich mit vielen Substantivierungen und wenn man es einfacher formulieren würde, könntest du sagen, ja, danke für die Analyse. Ich komme zu einer anderen Bewertung und ich lehne die Umsetzung ab. Ja, das macht es halt aktiver in der Sprache, klarer, kürzer formuliert. Und das wäre auch was, wo man mal drauf schauen kann, wie viele Substantivierungen verwende ich. Einerseits mal die eigenen E-Mails checken, wie schreibe ich das da? Ja, normal geht es Hand in Hand. Also wenn ich in E-Mails auch viel so Schachtelsätze schreibe, Komma, das und das, Komma, das und das, ja, mache ich das im Sprechen meistens auch. Das heißt, wenn ich das in der E-Mail schon oder im Schriftlichen übe, kurze Sätze, Punkt. Mhm. Dann überträgt sich das auch ein Stück weit auf die gesprochene Sprache.
Jetzt, wir weichen jetzt wieder vom Skript ab. Jetzt würde mich deine Meinung zu meiner Sprache interessieren.
Zu deiner Sprache?
Mhm.
Ich finde, dass du sehr, sehr locker kommunizierst, dass du sehr, also man versteht dich gut, wenn du sprichst. Du hast kurze Sätze, Ja, wenn du sprichst, manchmal auch diese nochmal so ein Komma und dann hängst du noch was ran. Ja, aber das ist ja nicht wild, wenn man das mal macht. Geht ja nicht darum, dass man jetzt nur Hauptsätze formulieren soll. Und ich finde, du hast so was Freundliches immer in dem, auch wie du fragst und wie du sprichst, also sowas Motivierendes in der Stimme und Sprache. Ja,
Dankeschön.
das ist jetzt so meine spontane Rückmeldung. Und ich liebe es, wenn wir vom Skript abweichen. Das macht's doch spannend.
Ich hatte gerade noch ein Beispiel im Kopf, aber es ist leider auch so schnell, wie es da war, wieder weggesprungen. Nicht so schlimm. Wir haben noch eine Frage im Skript offen.
Ja.
Gibt es Modelle, an die wir uns halten können, um Kommunikation besser zu leben und wie können wir die in unseren Alltag einfach integrieren?
Ja. Also ich habe ein Lieblingsmodell, was ich immer wieder verwende. Das ist das Kommunikationsquadrat von Friedemann Schulz von Thun. Wahrscheinlich für die meisten Zuhörenden bekannt als die vier Seiten einer Nachricht. Ja, also das Modell sagt aus, ich habe eben nicht nur die Sachbotschaft. Ja, hast du die Präsentation schon verschickt? Das wäre ja eine Sachbotschaft, sondern ich kann diese Sachbotschaft auf drei anderen Ohren auch noch hören. Ja, also ich kann sie als einen Appell hören. Ah ja, sollte ich sie verschicken oder soll ich sie jetzt gleich verschicken? Ich kann sie als Beziehungsbotschaft hören, dass ich denke, okay, findet derjenige, war jetzt irgendwie unengagiert, hab die Präsentation noch nicht verschickt. Oder aber ich kann es hören aus einer Selbstkundgabe. Was will die andere Person damit sagen, wenn sie mir die Frage stellt? Was ist der Person wichtig? Ja. Und dieses, was mir auffällt, dass wir immer ganz stark auf uns nur bezogen sind. Wir kommunizieren und denken, ja, wir haben eine sachliche Botschaft gesendet, warum versteht die andere Person das nicht? Und gleichzeitig schwingt immer so viel anderes auch noch mit und das können wir auch nicht verhindern. Ja? Und da mal so ein Stück Fokus drauf zu legen, was schwingt denn da noch mit? Was ist denn da vielleicht die Beziehungsbotschaft, die die andere Person sendet? Oder noch viel stärker, was hat die Person für eine Motivation? Warum sagt die jetzt was Spezielles zu mir? Warum bringt die mir einen Einwand? Das hat ja nicht was damit zu tun, dass die mir was Böses möchte. Ja, die will grundsätzlich nur erstmal ihre Bedürfnisse verteidigen. Ja, und wenn das ist, Qualität zu sichern, ja, Flexibilität, unabhängig zu sein, immer wieder neue Ideen einzubringen. Also das kann eine ganze Latte an Bedürfnissen sein, die ein Mensch hat. Und das kann unheimlich helfen, gerade auch bei Gegenwind, zu gucken, warum sagt die Person das jetzt zu mir? Ja, und vielleicht ist es eine Beziehungsbotschaft, ja, eine ziemlich direkte. Und trotzdem kann ich daraus ablesen oder vermuten, was der Person wichtig ist. Und wenn ich es nicht weiß, kann ich sie fragen, was ist dir gerade wichtig? Ja, wozu sagst du das zu mir? Also was möchtest du? Was soll ich für dich tun? Ja, manchmal stehen auch einfach nur Formulierungen im Raum. Ich nehme jetzt mal aus dem Alltag das Beispiel, die Milch ist leer. So, es kann sein, eine Person sagt es einfach, um diese Botschaft zu senden, hey, die Milch ist leer. Kann aber auch sein, sie möchte, dass du Milch nachkaufst. Ja, und wenn du dir nicht sicher bist, kannst du auch fragen, und was soll ich jetzt tun? Soll ich kaufen? Gehst du kaufen? Also da auch einfach in die Kommunikation zu gehen. Das macht, sag ich, du lachst schon. Fühlst du dich angesprochen?
Nein. Nein.
Also nicht
Können
immer
wir das
alles so
unter
brutal.
subtile Fragestellung verbuchen? Also.
Ja. Rhetorische Frage. Also da auch einfach mal nachzufragen, wenn ich mir nicht sicher bin oder wenn ich vermeintlich was vielleicht in den falschen Hals kriege oder persönlich nehme, dann einfach diese Rückfrage zu stellen, was möchtest du von mir oder wozu sagst du mir das jetzt gerade? Ja, geht ja genauso auch auf den Technik-Kontext, ja.
Ja.
Warum genau sagst du mir das jetzt? Ja, was willst du von mir? Ja, oder warum ist dir das wichtig? Ja, was ist deine Motivation dahinter? Und je mehr wir da interessiert sind an dem Gegenüber, desto weniger sind wir so selber an diesen negativen Gedankenspiralen. Ach, was will der jetzt? Warum sagt er das jetzt so zu mir? Ja, oder ich sag doch immer alles sachlich. Warum kommt es denn nicht so an? Ja. Kommunikation ist ganz vielfältig, ganz bunt. Und es reicht nicht immer nur ganz sachlich eine Botschaft zu senden, weil die meistens nicht so sachlich beim Gegenüber ankommt und andere Dinge noch mitschwingen.
Ich habe neulich irgendwo gelesen, ich weiß leider nicht mehr wo und ich habe es mir nicht gespeichert. Da hat jemand geschrieben, dass er mit seinen Angestellten, Mitarbeitenden das Bitte weglässt, weil er keine Bitte hat, wenn er einen Auftrag gibt, sondern das schlicht und ergreifend ihr Job ist. Und dann dachte ich mir so, okay, finde ich interessant, werde ich auf gar keinen Fall adaptieren. Ich weiß nicht, ich finde so. Auch wenn das mein Mitarbeitender ist, aber so ein gewissen Akt der Höflichkeit. Ich sage, könntest du das bitte übernehmen? Und ich sage nicht, übernimm das. Mhm. Also das kannst du sagen in der zweiten oder der dritten Runde, wenn das die Bitte nicht gehört wurde. Okay, Haken dran, aber nicht initial. Also weiß ich nicht.
So ein bisschen Höflichkeit darf schon sein, ja.
Ich sage auch danke, wenn ein Arbeitsergebnis, also wenn ich was zurückkriege. Also das ist irgendwie, fand ich irritierend.
Das bringt mich nochmal zu einer anderen Unterscheidung. Ganz viele Menschen sagen auch, ich erwarte von dir das und das. Ja, also auch gerade in diesen Hierarchiegefällen, ich erwarte das von dir. So, und dieses ich erwarte von dir, kannst du selber mal reinspüren, das löst schon irgendwie so ein komisches Gefühl, so ein Störgefühl aus. Und der Schulz von Thun sagt auch, fang doch mal an mit, ich wünsche mir von dir. Ja, sag es doch weicher, zumindest mal in der ersten Instanz, genauso wie du es auch gesagt hast. Irgendwann wird es vielleicht härter und ein, ich erwarte von dir. Ja, aber Menschen agieren anders, wenn man sich was wünscht, ja, oder ich möchte Folgendes oder ich stelle mir das und das so und so vor. Ja, das erzeugt eine andere Verbindung, als gleich zu sagen, ich erwarte von dir, dass du das und das tust. Ja, also da kann man mit einzelnen Wörtern sprachlich schon ganz viel bewirken. Auch so diese Frage, warum machst du das jetzt? Das löst bei vielen so einen Rechtfertigungsdruck aus. Ja, wenn ich stattdessen frage, wozu? Ist dir das wichtig? Ja, wozu machen wir das jetzt? Dann ist das ein Stück weicher, obwohl es grundsätzlich mal das Gleiche abfragt. Ja, also ich kann auch in der Wahl der Wörter viel bewegen oder eben auch nicht bewegen und dann Widerstand auslösen.
Ja, oder wie bist du zu dem Ergebnis gekommen? Oder wie bist du auf den Lösungsweg gekommen? Also wir haben gerade eine neue Kollegin im Onboarding und ich finde das richtig interessant.
Ja.
Und ich habe auch letzte Woche einmal so gefragt, so warum? Und dann guckt sie mich so an und dann habe ich auch gemeint, also ja, mir geht es nicht darum, dass das Ergebnis falsch ist oder sowas. Mich interessiert wirklich einfach, wie war jetzt der Gedankenfluss, dass du darauf gekommen bist, weil es war wirklich, und es war nicht schlecht gewesen, es war eine Aufgabe vorbei, aber die reine Lösung, und das war witzig, die Aussage war dann, ja, also die andere Aufgabe, die du mir gestellt hast, das erschien mir zu einfach, ich habe die Aufgabe angepasst. Und ich habe gemeint, okay, also kannst du tun, voll gut, du hast schon einen Schritt weiter gedacht eigentlich, das wäre jetzt Aufgabe Nummer 2 gewesen. Aber sau interessant, dass dieser Schritt eigentlich übersprungen wurde und im ersten Durchgang, also meine Aufgabe, die ich gestellt habe, wurde nicht erfüllt. Mhm. Oder nicht so, wie ich das wollte. Aber der zweite Schritt, also daher kam auch das Warum dann. Mhm. Es war wirklich, und das wusste sie noch gar nicht. Also, das habe ich geflissentlich für mich behalten. Und hat auch gesagt, ja, du bist eigentlich einen Schritt zu weit schon. Und du kannst jetzt eins machen, du baust das jetzt einmal auf den einen Part um und dann machen wir Schritt Nummer 2 nochmal hinten dran separat. Also Ergebnis ist top, einfach aufheben. Mhm.
Was ist denn eine Stärke, die dahinter liegt bei ihr?
Ich glaube, weiterzudenken.
Ja.
Über den Teller hinaus.
Ja. Das ist ja wenn wir jetzt nochmal auch auf wertschätzende Kommunikation gucken, anstatt einfach nur zu sagen, hey, du hast den Arbeitsschritt eigentlich nicht so erfüllt, wie ich es erwartet hatte, zu sagen, hey, super, dass du weiterdenkst, also diese Stärke rauszustellen und dann zu sagen, ja, gleichzeitig habe ich mir gewünscht, dass du erstmal das und das tust. Ja, das dann schon direkt auch mitzugeben und gleichzeitig aber auch das, was das so ausmacht, was eine Stärke von ihr ist, von der Person, das nochmal rauszustellen. Dann kann die das ganz anders annehmen. Ja, und oft ist es so, dass Dinge, die unseren anderen Personen nerven oder die irgendwie so ein Störgefühl auslösen, dass da eine Stärke dahinter steht. Also irgendwas, was diese Menschen in dem Moment aus unserer Sicht übertreiben. Für eine andere Person vielleicht nicht, für uns schon. Ja, und dann hilft es auch im Thema Feedback geben, diese Stärke nochmal rauszustellen. Und dann aber zu sagen, gleichzeitig hätte ich mir das und das gewünscht oder hätte ich, dass du das zukünftig so und so machst. Ja, dann kann die Person das anders annehmen, als wenn ich jetzt einfach nur komme, ja, das war jetzt nicht das, was ich erwartet habe.
Ja, ja, absolut. Es war sehr, sehr gut gewesen.
Ja.
Adriane, wir sind am Ende, aber ich muss jetzt gerade mal spicken. Doch, du hast unsere berühmten Fragen mitgekriegt.
Ja.
Das heißt, du darfst jetzt ein bisschen vervollständigen. Arbeiten in der Cloud bedeutet für mich?
flexible Zusammenarbeit und unabhängig von jedem Ort aus. Vielleicht da ein Stückchen Hintergrundinfo. Wir haben Mitarbeitende, die rundum verstreut sind in Deutschland, also Remote First Company würde ich es mal bezeichnen, und greifen da auf verschiedene Tools zurück, die da helfen, diese Unabhängigkeit einfach zu haben und auch asynchron zu arbeiten. Das ist unheimlich wichtig für uns. Also, dass jeder zu jeder Zeit auch dokumentieren kann und andere Menschen darauf zugreifen können. Und das macht es für mich aus, flexible Zusammenarbeit.
Für uns auch, ja. Das ist mit das Wichtigste eigentlich. Ja. Also anders wird es gar nicht mehr funktionieren. Ja. So möchtest du in der Zukunft arbeiten?
Ich möchte in einer Welt arbeiten, wo es gut befunden wird, wenn Unbequemes auch mal auf den Tisch kommt. Ja, also wenn es nicht bestraft wird, dass jemand sagt, also dass jemand klar was auf den Tisch bringt. Natürlich darf er das wertschätzend machen, aber dass Unbequemes erlaubt sein darf und dass Menschen selber Verantwortung übernehmen und nicht darauf warten, dass man sie fragt, Dinge zu tun.
Ja, ich finde auch, der Verantwortungsgrad dürfte gerne wieder etwas nach oben gehen.
Ja.
Ja, also ich saß da neulich in so einem tollen Meeting, aber da saßen auch dann, ich weiß nicht, 7 potenzielle Entscheider, die nicht entscheiden wollen.
Ah, also, ja, auch so ein Thema.
Ja. Auch, naja, anderes Thema. Ich glaube, damit sprengen wir die Episode jetzt. welche App hast du zuletzt heruntergeladen und warum? Das ist meine Lieblingsfrage übrigens.
Ja, das glaube ich dir. Ich musste auch lange überlegen, was war es denn jetzt das Letzte? Und es war in der Tat Notion. Das habe ich mir auf mein iPad geladen. Ich habe es normal nur auf dem Rechner gehabt, ja. Und gleichzeitig war ich immer wieder unterwegs, hatte Ideen. So ist das bei mir. Ich habe immer wieder Ideen und dann würde ich sie gerne mit dem Team teilen. Und wir haben jetzt vereinbart, dass wir haben eigentlich keine E-Mails mehr, die wir hin und her schicken, sondern es läuft alles über Teams oder über Notion. Und deswegen habe ich mir das jetzt auch mobil so heruntergeladen, dass ich da jederzeit Ideen an den richtigen Platz schreiben kann.
Sehr schön. Das möchtest du dem Hörer mitgeben?
Klarheit ist kein Risiko. Mhm. Ja, also wir dürfen klar sein. Unklarheit ist eigentlich eins. Ja, das heißt, wenn ich nicht klar mich äußere, wenn ich nicht klar sage, was will ich, dann bekomme ich das auch nicht. Ja, auch das kann vielleicht nochmal eine Motivation sein, sich klar zu positionieren, Haltung zu zeigen, damit ich auch das, was ich gerne möchte, bekomme. Ja, also Klarheit ist kein Risiko.
Sehr schön. Und dein Lieblingszitat, Adriane?
Ich habe lange überlegt, welches ich nehme. Ich habe viele. Also mein absolutes Lieblingszitat ist, habe den Mut, Dinge zu verändern, die du ändern kannst. Habe die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die du nicht ändern kannst. Und habe die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja, und das spricht eigentlich 2 Komponenten an. Ich sage immer, choose your battles wisely. Du kannst nicht alles, jeden Kampf in Anführungsstrichen führen. Du musst dich entscheiden. Du musst Dinge auch in einem System hinnehmen und akzeptieren, die du nicht ändern kannst. Und gleichzeitig gibt es aber Gestaltungsspielraum. Und den zu nutzen und den mit den eigenen Interessen, mit einem Standing, mit einer Klarheit aufzutreten, ja, dazu würde ich gerne motivieren und den Mut zur Klarheit aussprechen.
Sehr schön und sehr wichtig. Vielen lieben Dank, dass du bei uns warst. Vielen lieben Dank für den Input. Wir verlinken dich in den Shownotes überall. Dich findet man auf LinkedIn, Adriane Schmidt, Akademie für Souveränität, nicht der Souveränität, für Souveränität. Und ja, für euch da draußen gilt wie immer, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.
Nubo Radio ist ein Podcast der Nubo Workers GmbH. Wir begleiten Unternehmen und dich als Mitarbeiter methodisch, strategisch und fachlich, um Microsoft 365 nachhaltig in deinem Arbeitsalltag zu integrieren. Du möchtest noch einmal mehr Details zu folgen, willst uns eine Frage stellen oder einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio, unsere Kontaktdaten und die Social-Media-Plattform. Viel Spaß beim Klicken!